Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Anne-Katrin Zopf und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Ich begrüße Sie herzlich zur Sendereihe Durch die Bibel, in der wir uns zurzeit mit dem Buch des Propheten Malachi befassen. Inzwischen sind wir im dritten Kapitel angekommen und das ist zugleich auch das letzte Kapitel des Alten Testaments. Da kann man großartige Prophetien lesen, aber es gibt auch deutliche, unbequeme, erschreckende Worte, die Gott an sein Volk Israel richtet. Speziell in Kapitel 3 geht es um den Vorwurf des Ehebruchs, des Meineides und des Betruges. All diese Dinge sind deutliche Hinweise darauf, dass im alltäglichen Leben vieler Israeliten Gott keine große Rolle mehr spielt. Und sie zeigen sich uneinsichtig, wenn sie ermahnt werden, von ihren falschen Wegen umzukehren. Worin sollen wir uns bekehren, fragen sie, und womit betrügen wir dich? In Kapitel 3 des Buches Malachi geht es unter anderem um den Vorwurf des Ehebruchs, des Meineides und des Betrugs. All diese Dinge sind deutliche Hinweise darauf, dass im täglichen Leben vieler Israeliten Gott keine große Rolle mehr spielt. In Vers 8 wurde geschildert, wie manche Gott entgegneten, womit betrügen wir dich? Gottes Antwort darauf lautete, mit dem Zehnten und der Opfergabe. In der vorigen Sendung habe ich bereits darauf hingewiesen, dass die Vorschriften zum Geben des Zehnten im Grunde ja bedeuteten, ihr dürft 90% behalten. Das schenkt Gott euch. Aber 10% gebt ihr bitte an ihn zurück. Trotzdem versuchten die Israeliten zur Zeit Malachis an diesen 10% zu sparen. Und so lesen wir nun in Vers 9, »Darum seid ihr auch verflucht, denn ihr betrügt mich allesamt.« So lautet Gottes Urteil als Richter. Und ich denke, er will damit sagen, wenn ihr den Zehnten bringt, dann ist das nur ein symbolischer Beitrag. Aber es sind nicht 10% der Ernte. Und von den anderen Abgaben will ich gar nicht reden. Und so macht ihr es alle. Ihr betrügt mich. Ihr bestehlt mich mit euren Zehnten und den Opfergaben. Wie ich an anderer Stelle bereits sagte, bin ich der Meinung, dass wir als Christen nicht verpflichtet sind, genau 10% zu geben. Wir leben in der Zeit der Gnade. Gott möchte, dass wir so viel geben, wie wir geben können. Bei manchen Menschen ist das weniger als 10%, bei anderen ist das deutlich mehr. In der westlichen Welt leben viele Menschen im Überfluss. Von daher denke ich, dass viele Christen hier weit mehr als 10% ihres Einkommens spenden sollten. Aber das soll nicht aus einem schlechten Gewissen heraus geschehen, sondern freiwillig und mit Freude. In der Gegend, in der ich zu Hause bin, haben drei große christliche Sekten ihren Hauptsitz oder residieren zumindest in einem großen, schicken Gebäude. In diesen Sekten werden die Menschen wieder unter das Gesetz des Mose gestellt. Sie müssen auch wieder den Zehnten geben. Wenn man dazugehören möchte, dann führt daran kein Weg vorbei. Diesen Sekten geht es finanziell sehr gut. Ja, ich denke, bei diesen Sekten rollen die Millionen nur so. Es ist erstaunlich, wie viel Geld dort eingenommen wird mit dem alten System, das wir vor allem aus dem Alten Testament kennen. Wir als Christen leben eigentlich unter der Gnade und nicht unter dem Gesetz. Mir scheint aber, viele von uns geben nicht so viel, wie sie geben sollten. Das ist vielleicht auch ein Grund dafür, warum der Dienst vieler Christen nicht so reich gesegnet wird, wie es sein könnte. In vielen Gemeinden wird das Wort Gottes verkündigt, und trotzdem scheint es dort kein Wachstum zu geben. Gott macht in unserem Bibeltext deutlich, dass unser tägliches Leben vor ihm etwas zählt. Dazu gehört eben auch, wie viel Geld wir abgeben. Wenn eine Gemeinde oder ein einzelner Christ nie etwas spendet, dann können sie keinen Segen erwarten. Jedenfalls hat Gott das nicht versprochen. Auf jeden Fall bin ich fest davon überzeugt, dass Gott jeden Menschen segnet, der ihn von ganzem Herzen liebt und ihm gehorcht. Dieser Segen besteht nicht unbedingt aus materiellem Reichtum. Paulus schreibt im Brief an die Epheser, dass wir gesegnet sind mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. In seiner Großzügigkeit segnet Gott diejenigen, die ihm gegenüber großzügig sind. Das können wir in der Bibel an vielen Stellen lesen. Doch nicht wenige, einst christliche Gemeinden, sind sozusagen am Weinstock vertrocknet. Bei manchen lag es sicher daran, dass sie Gott nicht so viel gegeben haben, wie sie eigentlich sollten. Liebe Hörer, wenn wir Gott unser Herz öffnen, dann wird er uns sein Herz öffnen. Er gibt uns nicht unbedingt materiellen Reichtum, aber Gott hat uns geistlichen Reichtum versprochen, nämlich die Fülle von geistlichem Segen vom Himmel durch unseren Herrn Jesus Christus. Seinem Volk Israel hatte Gott wirklich großartige Zusagen gegeben. Zur Zeit Hiskias gab es eine große Erweckung in Israel. In diesem Zusammenhang wird im zweiten Buch der Chronik, Kapitel 31, Folgendes berichtet. Und der Priester Asaja, der Erste im Hause Zadok, sprach zu Hiskia: Seit der Zeit, da man angefangen hat, die Abgaben ins Haus des Herrn zu bringen, haben wir gegessen und sind satt geworden, und es ist noch viel übrig geblieben. Denn der Herr hat sein Volk gesegnet, darum ist so viel übrig geblieben. Mit anderen Worten, die Menschen hatten mehr als genug gegeben, und sie wurden dafür von Gott gesegnet. Als Israel die Stiftshütte baute, bat Mose das Volk um Spenden. Und dann musste er die Spendenaktion beenden, denn die Leute hatten schon zu viel gebracht. Das ist der einzige Fall, den ich kenne, wo man Leute gebeten hat, nichts mehr zu spenden. Sie hatten viel zu reichlich gegeben. Zu Maliachis Zeiten war das offensichtlich nicht so. Denn Gottes Urteil lautet Diebstahl und Betrug. Die Strafe? Der Fluch Gottes. Hier ist nicht der ewige Fluch gemeint, sondern eine zeitliche Strafe. Gott zeigt den Israeliten schon hier, dass ihr Verhalten nicht in Ordnung ist. Doch Gott ist eben nicht nur der gerechte und strafende Gott, er ist auch der liebende Gott. Und als dieser liebende Gott zeigt er seinem Volk einen Weg aus dem Fluch. Hören Sie dazu Vers 10. Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Wie gesagt, wir müssen heute nicht mehr den Zehnten geben. Für manche wäre das zu viel. Andere hingegen sind mit so viel Reichtum gesegnet, dass sie leicht 20% ihres Einkommens spenden könnten oder sogar noch mehr. Aber ich befürchte, viele tun das nicht. Die 10% sind sozusagen eine Messlatte, die man anlegen kann. Aber meiner Meinung nach ist sie für uns Christen nicht bindend. Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, sagt Gott in dem gerade vorgelesenen Vers. Manche Gemeinden sagen, das Vorratshaus von damals sei heute die Gemeinde vor Ort. Aber ich meine, der Zehnte gehört genauso der Vergangenheit an wie das Vorratshaus. Denn das war Teil des Tempels. Um den Tempel herum gab es viele Vorratshäuser. Dort wurden die Abgaben aus den Zehnten aufbewahrt. Es gibt eine Episode bei Nehemia mit einem solchen Vorratshaus oder Vorratsraum. Nehemia kam einmal nach Jerusalem zurück und fand einen solchen Raum im Tempel bewohnt. Tobia, ein Feind des Volkes, wohnte darin. Das war anscheinend kein Problem gewesen, denn der Raum war leer. Die Menschen hatten nicht mehr so viel gegeben, und so konnte Tobia sich dort eine Wohnung einrichten. Aber Nehemia warf Tobia samt seinen Sachen vor die Tür. Wie gesagt, dieser Raum gehörte zum Tempel und war dazu bestimmt, Opfergaben für Gott und die Zehnten dort aufzubewahren. Sie können diese Geschichte im Buch Nehemia, Kapitel 13, nachlesen. Heute gibt es solche Vorratshäuser und Vorratsräume nicht mehr. Früher wurden sie gebraucht, denn Israel gab den Zehnten in Naturalien. Sie gaben den zehnten Teil der Ernte, und der wurde in den Vorratshäusern und Räumen aufbewahrt. Des Weiteren waren bestimmte Teile vom Opfer für die Priester bestimmt. Manche Teile sollten die Priester sofort an Ort und Stelle essen. Andere Erzeugnisse, wie Getreide und Öl hingegen, wurden eingelagert. Unser Bibelvers aus dem Buch Maleachi zeigt, Gott will sein Volk wieder auf den rechten Weg zurückbringen. Er spricht in aller Deutlichkeit die Sünde an. Aber in seiner Liebe will er das Volk auf den Weg des Gehorsams locken. Bringt doch den Zehnten, haltet doch meine Gebote, und dann seht doch, ob es euch damit schlechter geht. Meint ihr, dass ich euch nicht segnen kann für euren Gehorsam? Möglicherweise waren die Israeliten nach der babylonischen Gefangenschaft noch nicht wieder so reich wie in der Zeit davor. Und trotzdem fordert Gott sie auf, den Zehnten in voller Höhe zu bringen. Wenn man den Zehnten in Notzeiten in voller Höhe gibt, dann ist das ein Schritt des Glaubens. Das ist Gehorsam, und diesen Gehorsam wird Gott segnen. Zu den Israeliten sagte Gott, prüft mich, ob ich euch dann nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten, die Fülle. In dieser Hinsicht will Gott sich gern auf die Probe stellen lassen. Er verspricht Segen als Lohn für den Gehorsam. Aber nicht nur ein bisschen Segen, sondern reichlich. Er will ihn vom Himmel herabschütten in Fülle. Darin klingt der sichtbare Segen des Regens an, der vom Himmel fällt. In Israel ist Wassermangel ein riesiges Problem. Wenn es regnet, wird das von vielen Menschen als ein wahrer Segen empfunden. Wie ich an anderer Stelle schon sagte, Gott verspricht uns nicht unbedingt materiellen Reichtum, aber wenn wir ihm gehorsam sind, dann wird er uns versorgen. Gott ist zuverlässig, damals wie heute, und diese Zuverlässigkeit stellt Gott gern unter Beweis. Wer Gott wirklich etwas opfert, der wird auch gesegnet. Auf diese Weise kann man erfahren, was es heißt, dass Gott sich nichts schenken lässt. Kommen wir nun zu Vers 11. Und ich will um euretwillen den Fresser bedrohen, dass er euch die Frucht auf dem Acker nicht verderben soll und der Weinstock auf dem Felde euch nicht unfruchtbar sei, spricht der Herr Zebaoth. Wenn Israel in voller Höhe den Zehnten gibt, so verspricht Gott, das Volk zu versorgen. Er wird des Himmels Fenster auftun und Segen herabschütten die Fülle, so haben wir es gehört. Und er wird den Fresser bedrohen. Mit dem Fresser ist vermutlich die Heuschrecke gemeint. Mit anderen Worten, Israel soll keine seiner Ernten verlieren, weder durch Trockenheit noch durch einen Heuschreckenschwarm. Beides hatte es als Gericht Gottes schon gegeben. Liebe Hörer, vielleicht kennen Sie auch solche Fresser, die scheinbar ihr ganzes Geld auffressen. Vielleicht denken Sie, dass Sie deshalb nicht so viel spenden können. Doch ich möchte Sie ermutigen. Tun Sie es trotzdem, wenn Gott Ihnen das aufs Herz legt. Gott wird Sie segnen, wenn Sie ihm gehorchen. Da können Sie sicher sein, denn er hat es versprochen. Hier bei Maleachi sagt Gott, dass auch die Weinberge fruchtbar sein sollen. Der Weinstock ist an vielen Stellen der Bibel ein Symbol für Israel, für das Volk und das Land, auf das Gott Acht gibt, aber auch für den Frieden. Auch in unserem Bibeltext wird uns der überfließende Segen Gottes vor Augen gemalt. Gott will nicht nur das zum Überleben nötige Getreide geben, sondern er will im Überfluss geben. Denn aus den Weintrauben wurde Wein gekeltert, und diesen Wein trank man zu Feierlichkeiten. Wenn es in Vers 11 also heißt, dass der Weinstock auf dem Felde nicht unfruchtbar sein soll, dann bringt Gott damit zum Ausdruck, er möchte so viel Segen geben, dass Israel wieder Feste feiern kann, wenn das Volk endlich umkehrt. Und das hat dann auch Auswirkungen auf die Nachbarn Israels. Wir lesen in Vers 12, »Dann werden euch alle Heiden glücklich preisen, denn ihr sollt ein herrliches Land sein,« spricht der Herr Zebaoth. Wenn Gott Israel so sichtbar segnet, dann werden das die anderen Völker sehen. Sie werden staunen, und zwar nicht nur über die reichen Ernten, sondern auch über die Beziehung Israels zu seinem Gott. Wenn Israel mit Gott im Reinen ist, dann ist es auch ein Segen für die Heiden. Wenn Israel von ganzem Herzen Gott dient, dann wird es auch zum Zeugnis und zu einem Segen für alle Welt. In Sacharja 8, Vers 13 lesen wir: Und es soll geschehen, wie ihr vom Hause Juda und vom Hause Israel ein Fluch gewesen seid unter den Heiden, so will ich euch erlösen, dass ihr ein Segen sein sollt. Fürchtet euch nur nicht und stärkt eure Hände. In unserem Bibeltext sind wir nun am Ende eines Abschnitts angelangt, der die Verse 6 bis 12 umfasst. Zusammenfassend lässt sich sagen: Wenn Israel nicht umkehrt, dann verfällt es dem Gericht Gottes. Aber wenn Israel Gott wieder die Treue hält, dann wird Gott das Volk segnen. Wenn die Menschen den Zehnten und die anderen Abgaben in voller Höhe bringen, dann werden sie nicht nur genug zum Leben haben, sondern Gott verspricht ihnen sogar Überfluss. Gott wirbt hier eindringlich und liebevoll um sein Volk. Er ruft sie klar zur Umkehr auf, aber er wirbt auch liebevoll um sie und gibt großartige Verheißungen. Jetzt kommen wir in unserem Bibeltext zur achten unverschämten Antwort des Volkes Israel an Gott. Ich lese die Verse 13 und 14. Ihr redet hart gegen mich, spricht der Herr. Ihr aber sprecht: Was reden wir gegen dich? Ihr sagt: Es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es, dass wir sein Gebot halten und in Buße einhergehen vor dem Herrn Zebaoth? Im Grunde sagt Gott hier zu den Israeliten: Eure Worte sind anmaßend, ja, richtiggehend frech. Aber die Israeliten tun wieder ganz unschuldig. Wir sagen doch nichts. Und dann erklärt Gott ihnen alles geduldig und klar, wie gewohnt. Israel ist der Meinung: Was haben wir denn davon, dass wir Gott dienen? Gar nichts. In der Tat, sie hatten nichts davon, denn sie waren nicht mit dem Herzen dabei. Und weil sie nicht mit dem Herzen dabei waren, hat Gott sie nicht gesegnet. Ihre Art Gottesdienst brachte ihnen nichts, aber sie gaben Gott die Schuld daran. Und wahrscheinlich redeten sie gar nicht mehr direkt mit Gott. Sie sprachen nur miteinander und redeten dabei schlecht über Gott. Ich werde jetzt einmal genauso deutlich wie Maleachi und behaupte: Manche Leute sind nicht mit dem Herzen dabei, wenn sie im Gottesdienst sitzen. Ich denke, sie sollten lieber einen Ausflug machen, statt in die Kirche zu gehen. Aus ihrer Sicht ist ja in der Gemeinde ohnehin nichts so, wie es sein sollte. Eigentlich kommen sie nur, um andere und den Gottesdienst zu kritisieren. Oder weil sie mal so schön abschalten wollen. Liebe Hörer, wenn Sie nicht mit dem Herzen dabei sind, wenn Sie Gott nicht von ganzem Herzen lieben, wenn Sie kein Bedürfnis haben, Gott zu loben, ihn zu preisen und ihm zu dienen, dann nützt Ihnen Ihr Gottesdienstbesuch überhaupt nichts. Mit dem Lobpreis und der Anbetung Gottes ist es ja so eine Sache. Zu der Frau am Jakobsbrunnen hat Jesus einmal gesagt, und ich zitiere jetzt nach der Bibelübersetzung Hoffnung für alle: Glaube mir, die Zeit wird kommen, in der ihr Gott, den Vater, weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Leute aus Samarien wisst ja nicht einmal, wer der ist, den ihr anbetet. Wir aber wissen, zu wem wir beten, denn das Heil der Welt kommt von den Juden. Doch es kommt die Zeit, ja, sie ist schon da, in der die Menschen den Vater überall anbeten werden, weil sie von seinem Geist und seiner Wahrheit erfüllt sind. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. Denn Gott ist Geist, und wer Gott anbeten will, muss von seinem Geist erfüllt sein und in seiner Wahrheit leben. Soweit dieser Abschnitt aus dem Johannesevangelium Kapitel 4. Jesus deutet hier an, dass selbst die Anbetung in Jerusalem nicht das Nonplusultra ist. Er sagt: Es kommt die Zeit, ja, sie ist schon da, in der die Menschen den Vater überall anbeten werden, weil sie von seinem Geist und seiner Wahrheit erfüllt sind. Wenn man sich heute in Jerusalem umschaut, stellt man fest, es gibt dort zwar Kirchen aller möglichen Konfessionen, aber die Botschaft dieser Kirchen ist oft sehr weit von der Lehre der Apostel entfernt. Vielmehr kommt es darauf an, dass die wahren Anbeter Gottes im Geist und in der Wahrheit anbeten, ganz unabhängig davon, wo sie es tun. Die wahren Anbeter Gottes lieben sein Wort. Sie wollen ihm gehorchen. Sie wollen ihm dienen, ihn loben und ihn anbeten. Einmal sagte ein Mann zu mir, ich komme wahrscheinlich in die Hölle, denn ich spiele sonntags immer Golf. Ich erwiderte, deswegen kommen Sie nicht in die Hölle, sondern Sie kommen in die Hölle, weil Sie Jesus Christus als Herrn abgelehnt haben. Das Golfspielen hat damit gar nichts zu tun. Ja, ich bin der Meinung, manch einer, der am Sonntag in den Gottesdienst geht, wäre auf dem Golfplatz viel besser aufgehoben. Denn er bringt nur Unruhe in die Gemeinde, weil er Gott nicht im Geist und in der Wahrheit anbetet. Liebe Hörerinnen und Hörer, es geht nicht um den äußeren Schein. Wichtig ist, wie Sie im Herzen zu Jesus Christus stehen. Natürlich werden Sie, wenn Sie Jesus von ganzem Herzen lieben, in den Gottesdienst gehen. Einfach deshalb, weil es Ihnen dann ein Herzensanliegen ist. Der Gottesdienst der Israeliten zu Malachis Zeiten war nutzlos geworden. Aber das lag nicht an Gott, das lag an den Israeliten. Einmal besuchte ich einen kranken Mann. Er fror sehr und bat mich, ihm noch eine Decke überzulegen. Er dachte, das Zimmer sei kalt. Aber in Wirklichkeit war es sogar überheizt. Doch er war krank und deshalb fror er so sehr. Viele Leute sagen, in ihrer Gemeinde gebe es keine Wärme. Doch die Frage ist, liegt es wirklich an der Gemeinde oder liegt es am Einzelnen? Zur Zeit Malachis lag es jedenfalls nicht an Gott, es lag an den Menschen. Und das war auch schon vorher so. Zur Zeit Jesajas fragten die Israeliten Gott, warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst es nicht wissen? Gottes Antwort darauf lautete, siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Es war also genauso wie zur Zeit Malachis. Manche gaben sich sogar viel Mühe, aber Gott fand das Ganze nutzlos. Weiter heißt es bei Jesaja, siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust drein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Gott sagt also, euer Fasten ist mir genauso egal wie alle anderen Rituale oder Diskussionen, denn ihr sucht mich nicht von Herzen. Und dann folgt bei Jesaja die Definition von echter Anbetung. In Kapitel 58 heißt es ab Vers 6, das aber ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst, reiß jedes Joch weg. Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn, und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Heilung wird schnell voranschreiten. Und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Ich will diese Verse einmal auf uns und unseren Gottesdienstbesuch beziehen. Liebe Hörer, wenn Sie sonntags in den Gottesdienst gehen, dann muss Ihr Leben in der Woche dazu passen. Wenn Sie von Gott reden, dann müssen Ihre Taten dazu passen. Ein Gottesdienstbesuch oder eine schöne Liturgie an sich helfen nichts, wenn wir im Herzen nicht ehrlich sind vor Gott. Daran sollten wir uns immer wieder erinnern. Und nun zurück zu unserem Bibeltext aus dem Buch Malachi, Kapitel 3. In Vers 14 heißt es da, dass sich die Israeliten die Frage stellen, was nützt es, dass wir sein Gebot halten und in Buße einhergehen vor dem Herrn Zebaoth? Das lässt doch darauf schließen, dass sie Gottes Gebote früher einmal gehalten haben. Aber dann kam die Anfechtung, und es sieht so aus, als ob es den Frommen inzwischen schlechter geht als den Bösen. Wenn wir so etwas feststellen, haben wir zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Vers 15 in unserem Bibeltext zeigt uns die Antwort der Gottlosen auf diese Situation. Vers 16, die der Frommen. Lesen wir zunächst Vers 15. Darum preisen wir die Verächter, denn die Gottlosen gedeihen und die Gott versuchen, bleiben bewahrt. Den Bösen geht es oft besser. Es sieht so aus, als würde Gott sie sogar noch segnen oder ihnen wenigstens alles durchgehen lassen. Aber eigentlich wissen wir doch, dass Gott in der Geschichte seines Volkes handelt. Und Gott wird die Gottlosen richten, auch in Israel. Es sind also falsche Schlussfolgerungen, die in diesem Vers dargestellt werden. Es sieht vielleicht so aus, als würde Gott die Bösen belohnen. Aber so ist es nicht. Wenn wir heute hinter die Bühne des Weltgeschehens blicken könnten, dann würden wir sehen, dass Gott alles lenkt. Und ich bin mir sicher, dann würden wir Gott anflehen, doch gnädig zu sein. Gott ist am Wirken, aber wir sehen das oft nicht. Und jetzt kommen wir zur Antwort der Frommen auf diese Situation. Vers 16. Aber die Gottesfürchtigen trösten sich untereinander und sagen, der Herr merkt und hört es, und es wird vor ihm ein Gedenkbuch geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und an seinen Namen gedenken. Dieser Vers beginnt mit einem großen Aber. Aber die Gottesfürchtigen trösten sich untereinander. Bis jetzt sah es ja so aus, als würden alle Israeliten Gott verachten. Aber es gibt doch ein paar gottesfürchtige Leute. Sie haben Gemeinschaft miteinander. Sie sprechen einander biblische Wahrheiten zu und trösten sich auf diese Weise. Wir sprechen heute manchmal vom Dennoch des Glaubens. Es mag zwar so aussehen, als würde Gott sich nicht um Gerechtigkeit kümmern, aber dennoch ist er treu und gerecht. Das glauben wir, daran halten wir fest. Das ist unser Dennoch des Glaubens. In dieser Sendung haben wir uns einen weiteren Abschnitt aus dem letzten Kapitel des Buches Maleachi genauer angeschaut, nämlich die Verse 9 bis 16. Zuerst hat Gott zu Israel gesagt, ihr betrügt mich, was den Zehnten und die Opfergaben betrifft. Und dann malte er den Israeliten vor Augen, wie er ihren Gehorsam segnen würde. Aber sie entgegneten trotzig, es nützt doch nichts, wenn man an Gott glaubt. Da können wir auch gleich Böses tun. Jene Menschen, die von Herzen an Gott glauben, litten sehr unter dieser Situation. Aber sie kannten die biblischen Wahrheiten und trösteten sich damit. An dieser Stelle im Buch des Propheten Maleachi geht es in der nächsten Sendung aus der Reihe Durch die Bibel weiter. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder mit dabei.